SWR 2 Leben.
Das ist der Mündungstrichter hier. Also wir können das Bild nur verbal übermitteln, ne? Aber wenn du dich umdrehst, dann siehst du ganz knapp im Dunst, sieht man diese Südküste aus dem Dunst ein bisschen herausragen. Gerade rüber sind das gut 50 Kilometer. Hier ist dieser St. Lorenz-Strom gleich breit, wie der Bodensee lang ist, von Konstanz nach Bregenz gemessen. Für die Süddeutschen ist das eine fassbare Größenordnung, ne?
Seit über 20 Jahren verbringt der Schweizer Biologe Dani Swinden jeden Sommer in Kanada. Wir stehen auf einem Felsplateau, 90 Meter über dem Fluss. Und Dani zeigt auf eine einfache Holzhütte hinter uns zwischen den Bäumen.
Es ist eigentlich der Geburtsort, kann man sagen, unserer Organisation, wo wir vor 19 Jahren ein Camp aufgebaut haben. Aus mehreren Zelten, zwei, drei kleine Hütten mit Duschen, Toiletten, wo wir neben unseren Forschungsarbeiten Kurse angeboten haben für Studierende, die uns im Rahmen der Arbeiten begleiten konnten. Und in diesem kleinen Häuschen, das man hier sieht, das war unser Labor.
Die Forschungsstation Meriskop ist heute in einem weiß gestrichenen Holzhaus mit Veranda und geschwungener Außentreppe am Ortsrand von Portneuf-sur-Mer untergebracht. 320 Kilometer nordöstlich von Quebec-Stadt. Ein bisschen trauert Dani Swinden den Campzeiten auf dem Hochplateau über dem Fluss nach. Auf der Rückfahrt erzählt er von grünen leuchtenden Wellen, die sie während eines Herbststurms von da oben beobachtet hätten. Hervorgerufen durch die kleinsten Lebewesen im Wasser.
Und wenn das Wasser sich bewegt, dann produzieren diese Planktontierchen, diese mikroskopisch kleinen, so einen kleinen grünen Lichtblitz, der aber nur eine Millisekunde dauert oder zwei. Das machen aber hunderte oder tausend Tiere gleichzeitig. Das heißt, als Beutegreifer hast du keine Chance, einen Happen zu kriegen, weil du dauernd abgelenkt wirst. Du weißt gar nicht, wo du hinbeißen willst, weil es überleuchtet. Das ist die Strategie, ne? Deswegen machen das die Tiere. An dem einen Abend, wie gesagt, da standen wir da oben auf dieser Terrasse im Dunkeln und wir sahen diese Leuchtröhren auf dem Strand sich ablegen. Das war wirklich Science-Fiction pur. Das war nur ein Abend, das haben wir nie mehr vorher und nachher gesehen. So, wenn man das hätte filmen können, das würde niemand glauben, dass das ein natürlicher Prozess ist.
Die mikroskopisch kleinen Tierchen sind die Nahrungsgrundlage für das größte Lebewesen auf diesem Planeten, den Blauwal. Aber auch andere Bartenwale, Zwergwale, Buckelwale schwimmen im Sommer in den Mündungstrichter des St. Lorenz-Stroms und filtern den Krill aus dem Wasser. Die winzigen Krebse verfangen sich in den kammähnlichen Hornplatten, wenn ein Wal mit seiner Zunge das geschluckte Wasser durch die Barten nach draußen presst. Hier kann man den Tieren direkt beim Fressen zusehen, sagt Saskia Horst, die im Sommer 2019 sieben Wochen lang das Verhalten der Zwergwale auf dem Strom erforschte. Sie studiert Meeresbiologie an der Uni Bremen. Zu Beginn unseres Gesprächs in einem Restaurant am Campus erzählt sie von ihrer Reise nach Kanada. Es war das erste Mal, dass sie Wale in der freien Natur erlebte. Und es war auch das erste Mal, dass sie allein so weit unterwegs war. Erst im Bus, der sie von Quebec-Stadt nach Portneuf bringt, trifft sie die Menschen, mit denen sie ein paar Wochen zusammenleben wird.
Ja, mit mir waren noch drei Schüler aus der Schweiz unterwegs und eine Assistentin von Dani sozusagen, die diese Schüler begleitet hat. Die habe ich an der Busstation getroffen. Wir hatten über E-Mail uns verabredet, dass wir uns da sehen. Aber ich kannte die Jackie vorher nicht, ich wusste nicht, wie sie aussieht, deswegen war das dann so ein bisschen, wo ist sie? Aber wir haben uns dann letztendlich gefunden und dann sind wir zusammen Bus gefahren, genau. Und Dani hat uns dann abgeholt und wie gesagt, es war sehr herzlich, hat uns gleich was zu essen gemacht und was zu trinken. Und dann haben wir erstmal alle erzählt und alle waren sehr aufgeregt.
In der ersten Woche war der Wind zu stark, um Exkursionen auf dem Wasser zu unternehmen. Aber vielleicht war das gut, meint Saskia Horst. So konnten wir unsere neue Umgebung besser kennenlernen. Meriskop besteht aus mehreren Gebäuden. Hinten im Garten ist ein Gästehaus mit Veranda und einer offenen Feuerstelle. Im alten Bootsschuppen an der Einfahrt ist die Werkstatt für alle notwendigen Reparaturen untergebracht. Gegenüber steht das Haupthaus. Dani Swinden und seine Assistentin Jackie Egger haben ihre Büros im oberen Stock neben dem Unterrichtsraum. Im Erdgeschoss sind weitere Schlafräume für Studenten, das Bad und die Küche. Der Ort, an dem sich alle immer wieder zusammenfinden und beim gemeinsamen Kochen ihre Erfahrungen austauschen.
Als es dann hieß, wir dürfen morgen alle mitkommen und rausfahren, waren wir wirklich super aufgeregt. Also ich konnte gar nicht schlafen. Dann sind wir nach Lesesco Meer gefahren, das war auch immer eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann wusste ich ja noch gar nicht, wie es abläuft, wir wussten relativ wenig. Aber sie haben uns dann gezeigt, was wir alles mitnehmen müssen. Und dann auf dem Boot, das war wirklich unglaublich. Ich habe dann die ganze Zeit Ausschau gehalten, aber man hat wirklich nach 5 bis 10 Minuten hat man schon den ersten Wal gesehen. Und das waren dann auch Zwergwale. Die können auch schon 9 bis 10 Meter groß werden. Also für Bartenwale sind sie relativ klein, aber schon eigentlich für uns doch recht große Tiere. Das war wirklich unglaublich, weil sie sehr nah ans Boot kamen und man hat dann wirklich gehört, wie sie atmen. Wir machen immer Fotos von der Rückenflosse. Daran kann man die Tiere identifizieren und oft haben sie dann Narben oder irgendwelche Schrammen. Und man konnte auch erkennen, ob die Tiere noch jünger waren, dann war die Flosse noch nicht so gebogen. Jedes Mal, wenn der Wal aufgetaucht ist, haben wir sofort Fotos gemacht, dann konnte man einfach besser sehen, ob das das gleiche Individuum ist oder ob es sich um ein anderes Tier handelt. Dann haben wir versucht, immer das gleiche Tier zu verfolgen. Danny weiß einfach ganz genau, wo er hinfahren muss. Er sieht den Wal und er beobachtet ihn eine Weile und dann weiß er sofort, wie er sich verhält. Und wir sind sehr oft wirklich genau an die Stelle gefahren, wo der Wal endlich wieder aufgetaucht ist. Manchmal hat es nicht geklappt, aber wirklich sehr oft hat es geklappt und ich war sehr begeistert und beeindruckt davon, dass er das so gut voraussagen kann.
Studentinnen wie Saskia Hurst tragen mit ihren Beobachtungen dazu bei, den Gesundheitszustand der Walpopulationen im St. Lorenz-Strom zu überwachen. Große Sorgen bereiten den Forschern die Schadstoffe, die seit Jahrzehnten als Brandverzögerer in praktisch allen Produkten des täglichen Gebrauchs vorkommen. Polybromdiphenylether sind sehr stabile chemische Verbindungen, die sich in der marinen Nahrungskette anreichern und den Hormonhaushalt der großen Meeressäuger massiv beeinträchtigen können.
Wir haben gerade jetzt vor 2 Monaten eine größere Publikation rausgebracht im Marine Pollution Bulletin. Mit der ersten umfassenden Analyse nach 4 Jahren haben wir 38 verschiedene Flammenverzögerer analysiert in Belugas und den Zwergwalen, und da haben wir etwas vereinfacht gesagt, etwa 8 Stoffe gefunden, die in erhöhten Konzentrationen vorhanden sind, teilweise alarmierend hohen Konzentrationen, und wir haben auch 2 Stoffe entdeckt bei Zwergwalen, die vorher noch nicht in einem Meeressäuger reportiert wurden. Und was besonders beunruhigend ist, ist jetzt die Tatsache, dass die Konzentration dieser Schadstoffe korreliert ist mit gestörten Hormonverhältnissen bei den Tieren, sage ich mal. Wir können das messen, ne, über die DNA sozusagen und über die Hormonrezeptoren in diesen Zellen.
Um den Gehalt von Schadstoffen im Körper der Tiere zu bestimmen, werden Biopsien vorgenommen. Ein spezieller Pfeil mit einem Hohlkopf bohrt sich einige Zentimeter in die äußere Fettschicht des Wals und erlaubt die Entnahme der Gewebeprobe.
Ich war bei 2 Biopsien dabei und da lief das auch so ab, dass wir ein Tier erstmal länger beobachtet haben, mindestens 20 Minuten. Das war Dani besonders wichtig, dass man halt guckt, wie verhält es sich. Und dann hat er eine Biopsie entnommen. Ich habe auch mir das ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt, aber es geht dann doch relativ schnell. Er sieht dann den Wal, fährt sehr nah dran. Das macht er auch alles gleichzeitig. Also er fährt und er hält trotzdem noch die Armbrust in der anderen Hand. Und dann zielt er und dann beim letzten Atemzug sozusagen, wenn man halt sieht, dass der Wal den Buckel macht, genau in dem Moment schießt er dann den Pfeil ab.
Der Pfeil löst sich sofort von der Haut des Wals und fällt ins Wasser, wo ihn ein Schwimmkörper an der Oberfläche hält. Aber bei etwas stärkerem Seegang ist es nicht immer einfach, den Pfeil in den Wellen zu finden, meint Saskia Hurst. Die Gewebeprobe wird dann sofort in einem speziellen Kühlbehälter mit Flüssigstickstoff eingefroren und geht später zur Analyse an ein Labor der Universität Montreal. Diese Analysen haben dazu geführt, dass einige Substanzen schon verboten worden sind, sagt Dani Swinden. Aber die Industrie kommt immer wieder mit neuen chemischen Verbindungen, die angeblich unschädlich sind. Es ist dann an uns, nachzuweisen, dass diese Stoffe vielleicht doch Auswirkungen auf den Hormonhaushalt der Tiere haben.
Im letzten Fall, den wir hatten, das waren Beluga-Weibchen, die gerade nach der Geburt oder bei der Geburt ums Leben gekommen ist. Wir hatten die gesehen draußen, wirklich weit von der Küste weg hier, etwa 20 Kilometer vor der Küste. und haben sie dann abgeschleppt. Die wurde untersucht, gab eine Nekropsie und es konnte gezeigt werden, dass sie gerade ein Jungtier gehabt hat. Das war aber nirgends zu sehen. Es war ganz ein ruhiges Meer. Wir haben gesucht, haben kein Jungtier gesehen. Aber man konnte sehen, dass sie, die Vulva war noch erweitert und es kam noch Blut raus. Also sie muss kurz vorher noch geboren haben und ist dann gestorben. Offensichtlich an Geburtsproblemen, Krämpfen wahrscheinlich. Und sie hatte einen großen Bluterguss in der Gebärmutter. Das ist ein Hinweis, dass wahrscheinlich hormonell etwas nicht gestimmt hat und dass eigentlich die Mutter für die Geburt nicht bereit war, aber das Jungtier eine gewisse Größe hat und irgendwann einfach mal raus muss. Das gibt ja eine Grenze, auch in der Gebärmutter. Und das Jungtier wurde 2 Tage später gefunden, noch lebend an der Südküste, oder ein Jungtier. Wir nehmen an, es ist das Jungtier dieser Beluga-Mutter gewesen. Und das Jungtier ist dann innerhalb einer Stunde ums Leben gekommen, weil es eben unterernährt war. Die werden ja zu 100% erstmal gesäugt.
Gerade fährt ein Schlauchboot mit gedrosselter Geschwindigkeit in den Hafen von Les Escoumins ein und bringt eine Gruppe Walbeobachter an Land. Whale-Watching ist in den Sommermonaten eine wichtige Einnahmequelle für die Menschen an der Nordküste.
Jetzt sieht man hier die Schiffe im Anlegen.
Harfang des Mers.
Harfang ist eigentlich eine Schneeeule. Ne? Und er hat jetzt sein Boot als Schneeeule des Meeres getauft. Also offensichtlich ist das der Eigentümer hier, der mag Vögel. Weil jeder nennt seine Boote nach irgendwelchen Walen. Der dachte, das mache ich. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen Lokalhumor.
Okay. Bonjour, est-ce que tu as vu des baleines?
Oui.
Oui?
Beaucoup? Oui. J'ai vu beaucoup de baleines.
C'est la première fois que tu vois des baleines?
Oui.
Ouais, ça t'a plu?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Myriam.
Myriam. Bonjour Myriam.
Als die ersten Walbeobachter in ihren orangefarbenen Schwimmwesten über den Landungssteg kommen, halte ich einem kleinen Mädchen das Mikrofon hin und frage sie nach ihren Eindrücken. Sie habe ganz viele Wale gesehen, meint sie, zum ersten Mal in ihrem Leben und das sei wunderschön gewesen. Auch ihre Eltern sind von dieser Exkursion auf dem Meer sehr angetan. Die kleine Familie kommt ursprünglich aus Algerien, lebt aber schon seit vielen Jahren in Kanada. Sie haben Zwerg- und Finnwale gesehen, sagt der Vater von Miriam, und auch viele Seehunde. Etwa ein Dutzend Wale, ergänzt Miriams Mutter und lacht. Ich habe nicht nur zum ersten Mal Wale gesehen, es war auch das erste Mal, dass ich mit einem Schlauchboot auf dem Meer unterwegs war. Das war eine lange Anreise von Montreal, aber das hat sich gelohnt.
Ich habe nie auf einem Zodiac gesehen, also super Erfahrung, sehr gute Souvenirs. Wir sind von weit gekommen, aber es war wert.
Die großen Bartenwale sind nur Sommergäste im St. Lorenz. Im Winter, wenn der Strom über hunderte Kilometer von Eis bedeckt ist, sind nur noch die Belugas, die kleinen Weißwale, hier. Sie leben hauptsächlich in der Arktis, meint Danny Spinden. Diese Gruppe aber hat sich nach der letzten Eiszeit abgespalten und hier etabliert. Die Weißwale haben im Lauf der Evolution ein hochauflösendes Sonar entwickelt, das ihnen ein sehr genaues, dreidimensionales Bild ihrer Umgebung liefert. Mithilfe der hochfrequenten Schallwellen, die sie erzeugen, sind Belugas in der Lage, unter einer geschlossenen Eisdecke ihre Atemlöcher wiederzufinden oder sogar Luftblasen aufzuspüren, die sie als Sauerstoffreservoir nutzen. Die Ausbildung dieser besonderen Fähigkeit bedeutet aber, dass die Tiere einen langsamen Fortpflanzungszyklus haben und das macht sie zu einer stark gefährdeten Walart, erklärt Danny Spinden.
Bei den Belugas erstmal ist immer nur ein Jungtier, wie bei allen anderen Walarten auch. Und zweitens haben sie eine ausgesprochen lange Tragzeit, um 14,5 Monate. Das hat damit zu tun, dass die Belugas eine sehr komplexe Hirnentwicklung haben, die ihrerseits zusammenhängt mit der komplexen Echolokation. Wenn du so ein hochauflösendes biologisches Sonargerät hast, dann brauchst du einen Rechner, der die entsprechende Rechenkapazität hat, um diese Signale alle zu verrechnen und in ein 3D-Bild zu integrieren. Das ist eine Rechenleistung. Und eine Großhirnrinde, die sowas erzeugt, muss entsprechend ausgebildet sein bei einem jungen Beluga. Wenn die auf die Welt kommen, sind die echolokationsreif, sage ich mal. Die hängen zwar von der Mama ab für die Muttermilch, aber die können ihr eigenes kleines 3D-Bild bereits erzeugen.
Ja. Ganz anders als die Belugas erzeugen die großen Bartenwale auf ihren Wanderungen durch die Weltmeere Schallwellen, die zum Teil unter 20 Hertz liegen, also unter der Grenze für das menschliche Gehör. Schall breitet sich unter Wasser mehr als viermal so schnell wie in der Luft aus. Besonders tieffrequente Signale können riesige Strecken zurücklegen, bevor sie zurückgeworfen werden. Buckelwale, Finnwale, Blauwale haben also ein präzises Bild großer unterseeischer Räume im Kopf. Danny Spinn vermutet, dass die großen Meeressäuger im Lauf ihres Lebens mentale Karten anfertigen, die ihnen erlauben, ihren Weg zu finden.
Die Vermutung ist eben, dass die Bartenwale diese 3D-Karte benutzen, um sich in großen geografischen Räumen zu orientieren und die Entscheidung eben zu fällen. Gehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich von den gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks in der Nähe des Äquators komme und im Frühsommer nach Norden ziehe, um in die Nahrungsgewässer zu kommen, gibt es verschiedene Entscheidungen, die so ein Wal treffen muss. Bleibt er zum Beispiel weit weg von der Küste oder zieht er ganz nahe an der Küste über dem Kontinentalschelf nach Norden? Und wenn er dann in diesen Bereich hier kommt, bei Neufundland, dann ziehe ich nun weiter der Küste entlang nach Norden in die Labradorsee oder biege ich jetzt links ab hier an der Verzweigung in den St. Lorenz? Diese Entscheidung kann ein Tier ökologisch nur dann sinnvoll fällen, wenn es im gleichen Moment über die Informationen verfügt, wie weit die Wanderung noch dauert. Das ist sozusagen ein GPS. Ne? Bei uns im Auto heißt es dann, ja, in 3 Stunden 20 Minuten kommst du da an. Nur die Tiere, die haben eben kein GPS, müssen also diese Entscheidung, und das ist mit Sicherheit eine weitgehend bewusste Entscheidung von den Tieren, welches dieser Nahrungsgebiete, das sie nun eben anschwimmen.
Der St. Lorenz-Strom ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Jedes Jahr sind über 6000 Schiffe zwischen den großen Seen im Herzen des amerikanischen Kontinents und dem offenen Atlantik unterwegs. Tanker und Containerschiffe belasten die Umwelt nicht nur mit ihren Abgasen. Sie haben auch eine akustische Signatur, die sich unter Wasser schneller ausbreitet als in der Luft. Unterwasserlärm entsteht auch durch militärische Aktivitäten oder die Schallkanonen, die von der Industrie eingesetzt werden, um unterseeische Öl- und Gasvorkommen zu finden.
Man kann sagen, seit 100, 150 Jahren, in dem die industrielle Schifffahrt sich entwickelt hat, zu dem Punkt, den wir heute sind, wo mehrere Millionen Bruttoregistertonnen Güter zu jeder Stunde irgendwo auf unseren Ozeanen bewegt werden, hat der permanente Lärm, besonders in den Küstenregionen, hat sich weltweit um 10 bis 20 Dezibel vermehrt. Also das ist eine unglaubliche Zunahme an Umweltlärm. Man weiß auch, es gibt Untersuchungen zu Traumata, also Verletzungen der Gehörorgane bei Zahnwalen und Bartenwalen aus den letzten 30, 40 Jahren. Und man weiß, dass von diesen untersuchten Tieren über 90% nicht reparable Hörschäden hatten. Gewisse Tiere waren vollständig taub, weil sie im Bereich einer solchen Unterwasserexplosion verletzt wurden und dabei ihr Gehör zu 100% verloren.
Die Situation im St. Lorenz-Strom ist nicht so kritisch wie in den US-amerikanischen Küstengewässern. Seit einigen Jahren verstärkt Kanada seine Anstrengungen zum Schutz der Ökosysteme. Ein geplanter Ölterminal im nördlichen Mündungsgebiet wird nicht gebaut. Und auch die Schifffahrtswege sollen so gelegt werden, dass sie die Habitate der Wale möglichst nicht berühren. Aber der Motorenlärm ist natürlich weiterhin ein Problem, meint Danny Swinden, selbst wenn er ein bisschen abgeschwächt wird. Die Belugas sind davon weniger betroffen. Der Ultraschallbereich, den sie für ihre Orientierung unter Wasser und zur Jagd benutzen, wird vom Brummen der Maschinen nicht beeinflusst. Für Blauwale und Buckelwale kann es dagegen problematisch werden, wenn ihr tieffrequentes Sonar durch den Lärm von Schiffsmotoren überlagert wird.
Wir Menschen erzeugen durch unsere Aktivitäten eine Auswirkung auf diesen Lebensraum, der für uns so riesig und so unermesslich scheint und lange auch wahrscheinlich den Eindruck erweckt hat, dass man eben dieses Meer überhaupt nicht zerstören kann. Wir sind ja ungefähr aus der Zeit, als Jacques Cousteau mit seinen Filmen und Hans Hass aus Deutschland die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass das in diesem Meer ja Leben gibt und dass das auch lebenswert ist. Und in unserer Generation, jetzt haben wir festgestellt, dass dieses Meer sehr begrenzt ist und dass man das sehr wohl kaputt machen kann. Die Lärmverschmutzung ist ein wichtiger Teil dabei, weil das betrifft sämtliche Küstengebiete der ganzen Welt Und hier im St. Lorenz mit dieser immensen Biodiversität, insbesondere jetzt bei den Meeressäugern und der wirtschaftlichen Aktivität des Menschen, das betrifft die Frachtschifffahrt, das betrifft das Whale-Watching, das betrifft die Fähren auch, ne, die sind ja über an verschiedenen Stellen hier über den St. Lorenz kreuzen. Wir hinterlassen einen akustischen Fußabdruck im Lebensraum dieser Tiere und wir möchten wissen, was die Auswirkungen davon sind.
Wir gehen in den Bootsschuppen und Dani zeigt mir die Sonobojen, die er zusammen mit einem Schweizer Ingenieur und einem kanadischen Elektroniker selbst entwickelt hat. Das sind hochempfindliche Unterwassermikrofone, die in einer Tiefe von 25 bis 50 Meter eingesetzt werden und die über ein Kabel mit dem Schwimmkörper an der Oberfläche verbunden sind. Mithilfe dieser Horchstationen können die Wissenschaftler genau messen, wie sehr die Geräusche menschlicher Aktivitäten auf dem Wasser die Lebenswelt der Meeressäuger beeinflussen. Dannys Bindens Passion für die Unterwasserwelten und ihre Bewohner zieht viele Besucher nach Pont-Neuf-sur-Mer. Saskia Hurst war erstaunt, wie viele unterschiedliche Menschen sie in den 7 Wochen ihres Praktikums kennengelernt hat.
Wir hatten fast jeden Tag Besuch und das war sehr herzlich. Die haben uns immer wirklich willkommen geheißen, selbst wenn man manchmal sprachliche Probleme hatte, weil viele wirklich nur Französisch gesprochen haben und ich das leider nicht kann. Aber man hat sich trotzdem irgendwie mit Händen und Füßen verständigt. Das waren teilweise einfach Freunde, teilweise aber auch ehemalige Kollegen. Aus den USA kam sogar auch ein Ehepaar, die haben dann mit uns immer Pizza gebacken. Und das waren wirklich alte Freunde oder auch ehemalige Nachbarn und die ihm alle sehr viel geholfen haben, auch während der Zeit, als er noch das Camping, den Campingplatz sozusagen hatte. Dani ist auf jeden Fall ein sehr offener Mensch, ein sehr herzlicher Mensch und ich war sehr beeindruckt, weil wirklich jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat er auch beantwortet, egal über was. Wirklich, er weiß sehr viel über die Wale, er weiß sehr viel über Kanada und über generell Biologie. Und er hat die ganzen Schüler und Studenten immer so herzlich empfangen, jeden Quatsch mitgemacht und war wirklich einfach wie so eine Familie war das für mich in der Zeit. Deswegen würde ich jederzeit wiederkommen.
Am letzten Tag meines Aufenthalts in Pont-Neuf gehe ich mit Dani noch einmal zum Belvedere, dem Felsplateau hoch über dem Fluss, wo vor ein paar Jahren noch die Zelte der Studierenden standen. Wir sprechen über unsere erste Begegnung vor 20 Jahren bei der Forschungsstation in Mangon. Dani steht immer noch in Kontakt mit dem amerikanischen Biologen Richard Sears, der die kleine Station 530 Kilometer nordöstlich von Pont-Neuf betreibt. Schon damals haben wir über die Gesänge der Wale in den Weiten des Ozeans gesprochen.
Ja, das ist natürlich eine kleine Welt. Die paar Meeresbiologen, die sich hier über die 1300 Kilometer Küstenlinie befinden oder arbeiten, sind 3-4 Forschergruppen, die meisten nicht staatlich eben, das sind private Organisationen. Und als wir uns damals getroffen haben, da war ich als Guest Biologist, als Gastbiologe, einen Sommer lang auf der Station in Mingen und habe hauptsächlich Tonaufnahmen für meine Zwergwalstudie gemacht. Also es ging darum, eben akustische Signale von diesen kleinen Bartenwalen in einem Habitat aufzunehmen, in dem sehr wenig Lärm, menschgemachter Lärm auftaucht. Eigentlich das Ziel dieses Sommers war, gute Aufnahmen machen zu können in diesem Gebiet, ohne industriellen Lärm von Schiffsverkehr oder Fischerei. Und das ist dann auch gelungen.